Heute haben wir den 9. April 1965. Er spricht zu uns Bruder Arthur Mohl in Bellingen über das Thema Modernes Leben, alte Bibel.
Liebe Kurgäste, ich darf wiederholen, liebe Freunde, liebe Glaubensgenossen, wir freuen uns sehr, hier so zusammen sein zu dürfen. Das Thema für heute Abend lautet Moderne Welt, alte Bibel. Wir sind jetzt hier offensichtlich in einem modernen Saal, in unserer modernen Welt. Und ich habe nicht eine alte Bibel in meiner Hand, sondern eine ganz moderne mit Reißverschluss. Was aber da drin steht, das ist uralt. Moderne Welt, alte Bibel. Wenn wir das erste Wort beachten, dann wird wohl die moderne Welt am konzentriertesten dort erfasst werden können, wo wir die Überschrift setzen könnten, kurz, moderne Wissenschaft. Wissenschaft. Und da darf ich vorerst eine Anzahl uns wohl allen bekannte Gebiete moderner Wissenschaft nennen. Unter dem ersten Teil unserer Betrachtung unseres Themas Moderne Welt, Wissenschaft. Ich habe eine bestimmte Reihenfolge in der Aufzählung. Wir merken dann bald, was dahinter steckt. Als erstes nennen wir das Gebiet der Optik. Das Gebiet der Strahlung, der Strahlungen. Licht, Optik. Als zweites Gebiet moderner Wissenschaft, den Ausdruck der Weltraum. Dazu gehört, vorerst nicht gleich verständlich, das ganze Gebiet der Wasserkräfte mit dem Fremdwort der Hydraulik. Damit der Nautik, der Schifffahrt. Dann bleiben wir auf unsere, oder kommen wir auf unsere Erde selbst. Drittens das gewaltige Gebiet der Geologie. Damit hängt natürlich zusammen Geographie, Geometrie, Hauptstücke auf der Erde, das Gebiet der Botanik, der Pflanzenkunde und alle Gesetze, die damit zusammenhängen. Viertens das Gebiet der Astronomie. Dazu gehört sofort die Chronologie. Astronomie, Chronologie. Das Gebiet der Mathematik. Fünftens kommen wir in die Tierwelt. Alles, was fliegt, die Ornithologie, dann gehen wir von der Höhe der Lüfte in die Tiefe der Wasser, die Meertiere, Fremdwort Ichthyologie, Fischkunde, Tiefseeforschung, sechstens die Zoologie, mit der Fauna bis zu den Reptilien. Weiter die Menschenkunde, die Anthropologie mit allem, was dazugehört, Psychologie, Medizin, Pathologie, Ethnologie, Pädagogik, Rhetorik, Biologie, Akustik, Strategie, Erfindung. Meinetwegen zuletzt auch noch Architektur. Und siebtens, was fehlt noch an allem modernen Wissen? Bitte? Das ist alles schon drin. Die Theologie. Die Theologie. Hört auf dazu. Und die moderne Theologie ist allerdings vielleicht an erster Stelle modernsten Wissens. Modernster Auffassung. Zur Theologie dürfen wir noch vielleicht zählen, indirekt die Archäologie, Blicke in die Vergangenheit im Vergleich mit dem, was Gott in den vergangenen Zeitaltern gewirkt hat, und Prophetie, Blick in die Zukunft, was der Schöpfer Gott im Sinn hat, weiterhin zu tun, auf ein ganz bestimmtes Ziel hin. Ich denke, die meisten von uns haben gemerkt, in welcher Reihenfolge die modernen Wissenschaftsgebiete genannt wurden. Moderne Welt, moderne Wissenschaft, alte Bibel. Was steht auf dem ersten Platz der Bibel? Im Anfang schuf Gott die Himmel und auch die Erde. Und dann spricht er, nachdem Finsternis war über der Fläche der Wassertiefe, es werde Licht. Wir begannen mit dem Wissensgebiet der Optik, der Strahlung. Licht, das erste. Dann, zweiter Tag, die Feste der Himmel. Und diese Feste der Himmel ist nun nach der Bibel nicht etwa irgendein Luftraum oder selbst nicht einmal nur die Stratosphäre oder Ionosphäre, sondern nach dem ersten Platz der Bibel ist diese sogenannte, so ganz wenig verstandene Feste, die Elberfelder Bibelübersetzung nennt Luther, was Luther mit Feste übersetzt, mit dem Ausdruck Ausdehnung, diese Feste oder Ausdehnung, die Gott am zweiten Schöpfungstag ins Dasein rief, befindet sich überall dort, wo es noch Sterne gibt. Sonne, Mond und Sterne. Denn am vierten Tag lesen wir, Gott setzte Sonne, Mond und Sterne in die Feste der Himmel. Also, liebe Geschwister, wenn ich jetzt feststelle, wir befinden uns in diesem Saal, dann ist überall dort, wo noch einer von uns sich befindet, auch noch der Saal da. Im Gegenteil, er ist noch weiträumiger als wir alle zusammen, weil wir alle im Saal drin sind. Sonne, Mond und Sterne setzte Gott in die Feste der Himmel. Schamayim, Hebräisch. Merken wir, dass schon auf dem ersten Blatt der Bibel ein Weltraum vor unsere Augen tritt, von dem Augenblick an, da wir versuchen, einmal nur versuchen, ein wenig allem zu glauben, was da geschrieben steht. Weltraum, die Feste der Himmel. Dann kommt das noch Übergewaltige, dass es nun nach dem Zeugnis der Bibel in diesem Weltraum eine Mitte gibt und etwas, das darunter ist, Und das nennt die Schrift, Gott schied die Wasser unterhalb der Feste von den Wassern oberhalb der Feste. Das sind Gebiete unserer Erde und jetzt treten die Sphären in sich, die Stratosphäre, die Ionosphäre und dieser Luftraum zwischen Mond, Kreis und Erde und dann gehen gewaltigen Gebieten, die nur die alte Bibel kennt und die daran glauben dürfen, als Gottes Wort es nehmen dürfen, dass es eine Grenze gibt, wo es keine Sterne mehr gibt, liebe Geschwister. Und ich habe so etwas in Erinnerung, dass selbst modernste Wissenschaft in mancher Hinsicht von Grenzen des Alls spricht und schreibt. Dort, wo die Grenzen des Alls der Schöpfung verlaufen, ist nicht etwa dahinter dann nichts zu finden, sondern wir lesen in diesem alten Buch von dem Gott, der das All geschaffen hat, mit einem Anfang und einem Ende zeitlich, mit einem Anfang und einem Ende auch räumlich, dass dieser Gott sagt, mich können weder die Himmel noch aller Himmel fassen, liebe Geschwister. Und dort, wo das Erschaffene aufhört, ist nur noch nicht etwas, sondern nur noch einer zu finden, der allein unendliche Gott. Der allein Unsterblichkeit hat. Die Wasser, das gewaltige Gebiet der Hydraulik, der Wasserkräfte, der Wassergesetze, damit natürlich verbunden die Dinge der Schifffahrt, der Nautik. Wir denken jetzt, da wir ja vor Wassern, gewaltigen Wassern stehen, die über den Himmel und unter den Himmel sind, an Astronautik schon im Moment. Drittens haben wir gesehen, Geologie, Geographie, Geometrie. Geos heißt Ge, die Erde. Das Geo bedeutet immer Erde. Also, am dritten Tag rief Gott die Erde aus der Sammlung der Wasser hervor. Die Erde, die in ihrem Schoße sämtliche Bauelemente der Schöpfung Gottes wirkt. Und aus deren Schoß Gott alles hervorzurufen vermag und vermochte und hervorgerufen hat, was wir heute erforschen können in all den Gebieten der Wissenschaft. Und sofort, nachdem die Geologie vor unser Blickfeld getreten ist, nennt die Bibel das Gebiet der Pflanzenwelt, die Botanik, die Erdkunde, verbunden mit dem, wofür die Erde der Fruchtboden ist. Die ganze Pflanzenwelt, die Botanik, damit Chemie, Physik, alles, was damit zusammenhängt. Viertens nannten wir die Astronomie, die Chronologie, also die Sternenwelt selbst. Am vierten Schöpfungstage finden wir, und Gott schuf das große Licht und das kleine Licht und auch die Sterne und setzte sie in die Feste der Himmel. Chronologie, ist es nicht so, dass seit Jahr und Tag, Jahren und Jahrtausenden, die Menschheit unter die Zeitgesetze der Gestirne von Gott eingeordnet ist und wir heute nebst Beachtung des göttlichen Originalchronometers, nämlich der Sternenwelt, die Zeit ablesen. Unsere Astronomen haben eine ihrer Aufgaben darin, dass sie täglich genau die Himmelszeit ablesen am Himmel und auf der Erde unsere irdischen Chronometer danach richten. Dann gibt es noch moderne. Zeitmaße im Kleinsten. Denn das, was Gott im großen Weltall lichtgebend, zeitordnend hingestellt hat, hat er, wie wir heute wissen dürfen, im Allerkleinsten auch so geschaffen. Sodass es heute nicht nur eine Sternzeit gibt, sondern auch eine Atomzeit. Dass die ganze Sternwelt im Kleinen, in den Atomgesetzen, en Miniatur vorhanden. Also Astronomie, Chronologie, damit verbunden natürlich alles, was mathematische Gesetze sind. Denn da begann der Mensch zu zählen, zu rechnen, die Intervalle, die Rhythmen zu beachten. Und von Gott lesen wir, der da zählt die Zahl der Sterne und sie alle nennt mit Namen. Unsere moderne Wissenschaft bekennt schriftlich, die Astronomie, dass die sonderbaren Sternnamen, deren sich die Astronomen heute bedienen, an allen Hochschulen, die sonderbaren Sternnamen gehen zurück seit Menschengedenken und niemand weiß, woher die kommen. Es gibt allerlei Deutungsversuche, woher die Namen, die Originalnamen der Sterne stammen könnten. Die Bibel, das alte Buch, sagt uns, Gott zählt die Zahl der Sterne und nennt sie alle mit Namen. Das heißt, jeder Einzelne hat von Gott einen Namen, damit eine Bedeutung. Viertens, fünfter Schöpfungstag, da schuf Gott die Vögel, die Wesen in der Höhe, die Flügler und die Geschöpfe der Tiefe, in den Wassern, der Meere, also die Vögel und die Fische. Ornithologie und damit. Was macht die moderne Welt? Hat sich nicht den Flüglern abgeguckt, wie man da sich in der Luft am besten bewegen könnte. Und wie steht es mit den Fischen der Tiefe? Versucht der Mensch nicht schon seit langen Jahrzehnten, sich wie Fische in den Wassern bis in die untersten Tiefen bewegen zu können? Eigenartig. Vögel, die ganze Flugzeugindustrie, Fische, die ganzen Tiefseeforschung, U-Boote, meinetwegen nicht zu vergessen, dann die Tiere der Erde, wir haben Luft, Vögel, Wasser, Fische, und jetzt kommen erst die Lebewesen auf der Oberfläche der Erde. Wenn wir wollen, haben wir bei den Sternen, die selbstleuchtend sind, die Sonnen, das Feuer, die Feuerblut, dann die Luft, die Vögel, und dann das Wasser mit den Fischen, und dann die Erde mit Tier und Mensch. Merken wir, das sind Zusammenhänge, Ordnungen, die einen Ball erdrücken in ihrer Reichweite, und in ihren Zusammenhängen und dann besonders im Blick auf die scheinbar primitive Namensnennung auf dem ersten Blatt der Bibel und wenn man mit einigermaßen geöffneten Augen die Dinge zu betrachten beginnen kann, dann merkt man, da ist längst alles da gewesen. Wissen der moderne Mensch sich heute selbst zu rühmen meint und sich rühmt, als hätte er die Dinge geordnet und so wunderbar in der Hand. Wir stehen bei den Tieren der Erde. Die Zoologie. Sonderbar nun als letztes, was Gott geschaffen hat, erscheint der Mensch. Und kaum hat Gott diesen Menschen geschaffen, unter allen seinen Geschöpfen, als der Zeit nach letztes Meisterwerk seiner Schöpferhand, kaum hat er ihn geschaffen, wie wir hörten am Anfang, hat Gott den Zweck dieses Geschöpfes sofort klar umrissen, festgelegt, nämlich, er soll herrschen über alles übrige Werk meiner Hände. Und liebe Geschwister, was heute eine Wissenschaft leisten kann, an Erfindung, an Technik, an Industrie, an Unheimlichkeiten, dazu ist zu sagen, dass selbst der, von Gott abgekommene, ich wollte sagen verkommene Mensch, der von Gott abgekommene Mensch, noch fähig ist und scheinbar heute von Tag zu Tag immer fähiger wird, nicht nur länger die Erde und das unter der Erde und unter dem Wasser und in der Luft, sondern das All der Hände, das des Werkes der Hände Gottes zu beherrschen. Steht der Mensch, der nicht nach Gott fragt, heute im Begriff, die Vollmacht und das anzutreten, wozu Gott ihn ursprünglich bestimmt hat. Nur ist das Krisenhafte, wenn nicht Katastrophenhafte, an der modernen Beherrschung der ganzen Schöpfung Gottes darin, dass wir sagen müssen, meistens ohne Gott. Und ohne Gott ist alles vorerst genau gleich, wie es mit Gott war. Nur ein ganz kleiner Unterschied, der aber keine größere Wesenhaftigkeit in sich unterscheiden könnte. Aus der Schöpferhand Gottes ging alles sehr gut hervor. In dem Augenblick und in dem Maße, wie sich Geschöpfe von ihrem Schöpfer loslösen, lossagen, mehr oder weniger bewusst, bleibt alles noch wunderbar, wie es war, nur mit negativen Vorzeichen. Nur mit negativen Vorzeichen. Darf ich hier zwei ganz primitive Beispiele nennen. Wenn ich, vielleicht heute Abend, denkt einer der davon, das ist ein schöner Esel. Der glaubt noch, was in dem alten Buch steht. Auch der Esel, ich sage bewusst, ich spreche jetzt ganz primitiv, auch der Esel ging als sehr gutes Werk der Hände Gottes hervor. Und bei ihm wollte Gott das darstellen. Einen Segenslastträger, der die ihm auferlegte Last auch dann ausharrend trägt bis ans Ziel und wenn er unter der Last noch vor dem Ziel zusammenbrechen würde. Der Esel ist das Bild eines Segenslastträgers, der das ihm gesteckte Ziel in Bezug auf seine Last trägt und voranschreitet und sich weder durch Zuckerbrötchen nach links, nach rechts oder Schläge nach links abweichen oder abbringen lässt. Das heißt, beim Esel stellt Gott das Wunderbare dar, das Ausharren. Das Ausharren. Dort, wo wir hingestellt sind, und dann zeigen wir es bis in den Tod. In dem Augenblick, da das Geschöpf, dem auch der Esel untertan sein müsste, nämlich der Mensch sich von Gott löst, ist die ganze ihm unterstellte Kreatur mit in das Negativum verfallen und aus dem Beispiel des Ausharrens göttlicher Art, bleibt sich die Sache an sich genau gleich, nur negativ und heißt jetzt Störrigkeit. Nicht wahr? Die Störrigkeit bleibt auch genau dort feststehen oder sitzen, aber nur dort, wo sie nicht sollte. Oder, wenn ich meinetwegen als Affe bezeichnet werde, dann danke ich herzlich dafür, denn der Affe ist von Gott geschaffen, um das göttliche Musterbild für das zu sein, was für einen Gottesmenschen wieder wunderbar ist, nämlich sollen wir nicht Nachahmer Gottes, Nachahmer Christi sein? Seid meine Nachahmer. In dem Augenblick, wo ein Nachahmer Gottes sich löst von Gott, kann er nur noch nachäffen. Ist noch die gleiche Sache, nur negativ. Liebe Geschwister, alles ist noch da. Alles kann sich noch in der gleichen Art, Eigenart betätigen. Aber es ist genau, die beiden Beispiele können uns wunderbar illustrieren. Wo jeder in seiner Art, auf seinem Wissenschaftsgebiet, sich selbst nach oder andere gar noch nach. Entschuldigung. Denn hier drin steht geschrieben, da sie sich für weise hielten, ohne Gott, sind sie zu Narren geworden. Und der die Weisen erhascht in ihrer List, den Verstand der Verständigen zunichte macht. Liebe Geschwister, liebe Freunde, das sind die Dinge, die stehen alle da in den Alten, in der alten Bibel. Wir haben jetzt eine Kostprobe nehmen dürfen, dass das, was als modern leuchtet und unsere Jugend ja einerseits zum Triumphieren, zum Jubeln bringt und andererseits mit Grauen erfüllt, die gleiche Sache. Das ist mehr als nur keimmäßig in allen Grundelementen und Zügen in dem alten Buch schon auf dem ersten Blatt festgehalten. Anthropologie, repetieren wir kurz, Psychologie, Pathologie, Medizin, also Menschenforschung mit allen Untergebieten. Wir haben die Betätigung des Körpers, die Gymnastik vergessen. Ethnologie, das heißt die ganze Menschheitsvölkerkunde. Pädagogik, Biologie, Strategie, Erfindung, die Rhetorik. Gehört alles zum Gebiet der Menschen. Und zuletzt, am siebten Tag, ruhte Gott und segnete und heiligte ihn. Das dürfte und sollte die Überschrift und die Grundlage jeder Theologie sein. Wir denken jetzt an die eigenartige Tatsache, dass unsere moderne Welt, besonders was die Wissenschaft betrifft, sich bei der Namensgebung oder Nennung der Gebiete meistens an das angefügte, den angefügten zweiten Wortteil Logi oder Nomi hält. Wir haben Theologie, Archäologie, Psychologie. Und was es alles für Logien noch gibt, haben Astronomie und die verschiedenen Nomi, eigenartig. Was heißt denn Logie? Logisch, das griechische Wort Logos ist Grundelement von jeder Logik, Logie. Das bedeutet aber, Logos heißt Wort. Und die Bibel hat das Selbstzeugnis, sie sei der Logos Gottes, das Wort Gottes. Aha. Also, ich weiß nicht, ob mit oder ohne Wissen ist die ganze Wissenschaft voll Logie, voll Wort Gottes. Und ist in allem, was sie wirklich an, was heißt Nomi, was heißt Nomos, Gesetz, was sie an Naturgesetzen wirklich erforscht, da hat Gott, der Gott, den sie nicht kennen, sich ihnen geoffenbart. In diesen Naturgesetzen, Nomi, Nomos, Gesetz. Und was ihnen dann zuerst verborgen ist, trotz aller Logik und Logie der Wissenschaften, enthüllt Der gleiche Gott, der in den Naturgesetzen sich ihnen geoffenbart hat und sich ständig ihnen offenbart. Offenbart sich der gleiche Gott, der diese Gesetze, diese Nomien geschaffen hat, geordnet hat, im Logos, im Worte Gottes, auf jenen Gebieten, den gleichen Gebieten, aber von dort an Antwort gebend, wo die Naturgesetze keine Antwort mehr zu geben vermögen. Die Bibel kennt alle Wissensgebiete und nennt sie kurz mit Namen und kommt immer wieder darauf zurück, will aber mehr sein als Wissen, sondern will uns die Dinge zeigen, offenbaren, die uns sonst erforschungsmäßig, wissensmäßig ein für allemal verschlossen blieben. Es ist das Buch der Offenbarung Gottes, des Schöpfers vorerst, der die Dinge beantwortet, die sich im menschlichen Herzen melden, aber darf ich mit einem Wort eines Dichters hier dienen und fragest du, wieso, warum? So bleibt Erd und Himmel stumm. Hat der Dichter recht? Das heißt, es gibt Fragen des menschlichen Herzens, die kein Mensch und keine Wissenschaft beantworten kann. Und gerade die Fragen sind die, die ein Menschenherz brechen, umbringen können, wenn sie keine Antwort, keine befriedigende Antwort finden. Und liebe Schwester, liebe Freunde, überall da, wo sonst Erd und Himmel unbarmherzig stumm bleibt, beginnt einer zu reden, zu antworten. Das kann so weit gehen, dass es selbst einem modernen Menschen, wenn er zu glauben beginnt, so gehen kann, wie es einem Propheten schon von Haus aus geschenkt war, dem Namen nach, das war Jeremia. Von dem heißt es, er gehörte zu den Priestern, die zu Anatot wohnten oder die in Anatot zu Hause waren. Das hebräische Wort Anatot bedeutet Antwort, Antwort oder Antworten. Das kann so weit führen, dass ein moderner Mensch auf den Gebieten, tiefen Gebieten der Herzensfrage, nicht nur ab und zu einmal eine Antwort sehr befriedigend bekommen kann, sondern dass er mit der Zeit in Antwort zu Hause ist. Nicht nur für die eigenen Herzensfragen, sondern auch für Herzensfragen vieler anderer. So. Erstes Blatt der Bibel steckt alles drin, was sich in der modernen Welt bis zu einem bald unheimlichen Ausmaß ausgebreitet entwickelt hat. Wir gehen zu einem zweiten Teil über, in dem wir einzelne Stücke noch besonders, noch etwas näher ansehen möchten. Die Völkerkunde, also unsere Gesamtmenschheit, wird in ihrer ethnologischen, modernen, wissenschaftlichen Hauptordnung eingeteilt heute in Semiten, Hamiten, Japhetiten. Dass es heute Semiten gibt, dürfte uns allen sehr ans Herz gehend bekannt sein. Und dass es Antisemiten gibt. merken wir. Ja, woher kommt das Wort Senf? Wo erscheint das zum ersten Mal seit Menschengedenken? Diese moderne, hochaktuelle Frage. Wir denken an Hamiten, an Schwarz. Wir denken an Japhetiten, Weiß, an Semiten. Ist das etwas modern Aktuelles oder nicht? Wo finden wir diese Dinge zuerst zum ersten Mal? Auf den ersten Blättern der alten Bibel. Und finden dort solche Einzelheiten, Bemerkungen, dass man staunen muss. Unser Bruder hat richtig gesagt, aktueller, zutreffender, auf alle Fälle voll göttlicher Wahrheit genommen, als unsere modernsten, neuesten Nachrichten der Tageszeitung. Völkerkunde. Nicht nur sind dort auf den ersten Blättern der Bibel die Semiten, die Hamiten und die Japhetiten als solche gemeldet, mit ganz besonderen typischen Merkmalen versehen, Richtung geben für ihre ganzen Generationen bis heute, sondern da sind dann noch ihre Unterabteilungen im ganzen 70 Völker aufgezählt, deren Spur wir bis heute noch ganz zutreffend auch weiterentwickelt, meistens von Gott wegentwickelt, finden, soweit wir nicht in der Bibel lesen, dass ihr Name unter den Himmeln auf der Erde ausgelöscht werden soll. Finden wir sie sämtlich aus. 70 Völker werden genannt. Im ersten Buch Mose, im 10. Kapitel. Sind alle da. Und siehe da, es ist vielleicht 15 Jahre her, 20, als ich einmal im kleinen Knauer Lexikon so ein Mittelblatt aufschlug, wo auf beiden Seiten die Wappen der Nationen der Erde aufgeführt sind. Und ich fällt mir gerade auf da sind 35 und da sind 35, 70. 70 Völker. Das, was wir heute an fast wimmelnden Völkerschaften zu sehen bekommen, erleben, das sind keine Nationen, sondern das sind meistenteils nur Stämme, Gruppen von solchen Nationen, die als vor Gott als Nationen bezeichnet werden. Die ganze Völkerkunde, die moderne Prägung, die modernen, größten Nöte unter den Völkerschaften, sie sind doch in den Anfängen klar genannt, gekannt, notiert und ihre Weiterentwicklung skizziert, zuverweist. Wir greifen von den drei Völkerschaften eine heraus, die Semiten. Sonderbarerweise sind ja die Araber auch Semiten. Sonderbarerweise sind die Araber meistens auch Söhne Abrahams wie die Israeliten. Nur sind die Araber Söhne, Nachkommen einer Magd Abrahams und die Israeliten sind Nachkommen der echten Frau Abrahams. Und die beiden Söhne zankten und strickten sich damals schon. Und beide sind Söhne Abrahams. Und der Gott Abrahams hat diesem seinen Knechte gesagt, das Land, in das ich dich herausgeführt habe, aus Chaldäa, deiner Heimat, als Chaldäa, in das Land Kanaan, dieses Land habe ich dir und deinen Samen, deinen Nachkommen gegeben. Nun, der Segensträger war vorerst das Volk Israel, die Söhne seiner Frau. Nachdem die durch Jahrhunderte, Jahrtausende widerspenstig waren gegen ihren Gott, hat Gott dieses Volk Israel längst vorausgewarnt. Jahrtausende vorausgewarnt, oder mindestens anderthalb Jahrtausende vorher gewarnt, werde er sie aus dem Lande Kanaan wegführen, unter alle Nationen zerstreuen, Hören wir, das ist Völkerkunde. Biblische Völkerkunde. Zerstreuen, um aber dem Worte, dem Vater Abraham gegeben, treu zu bleiben, hat Gott die Ismaeliten, heute Araber genannt, in den Besitz von Jerusalem verletzt. Nun, wenn also der vorerst geehrte Sohn, die Nachkommen Isaaks, versagen, widerspenstig bleiben, sich ganz von Gott abwenden auf seine Gnade, die ihnen durch Christus noch geschenkt wurde, angeboten wurde, ablehnen, sagt Gott, bitteschön, ich habe noch andere Möglichkeiten. Bleib aber seiner Verheißung Abraham treu und nimm auch Söhne Abrahams, auch Söhne der ägyptischen Magd der Hagar. Das sind in der Hauptsache die Araber. Die dann der Religion des Mohammedanismus, des Islam, folgten, die Söhne Ismaels, der ägyptischen Magd, hören wir gut, dem Islam folgten, warum? Sondern noch der Davidstern im Winde weht. Völkerkundig, Semiten, Antisemiten, Hauptträger der Semiten Israel, Nebenträger Ismael, Araber. Nur die beiden sind heute die sich in Jerusalem teilen. Als feindliche Brüder leben, beides Söhne Abraham. Moderne Völkerkunde. Wir merken, dass dort sich Dinge angebahnt haben. Was Israel betrifft, hat der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs weltgeschichtlich unter Beweis gestellt, dass so wie er die Warnung oder Verheißung wahrgemacht hat, ich werde euch mit den Nationen alle zerstreuen und sie werden euch fressen, zurecht. Die Nationen. So steht geschrieben. Aber ich werde mich euer erbarmen, um der Väter willen, um meiner Treue willen, und werde euch wieder zurückführen in das Land eurer Väter und es euch zu ewigem Besitztum geben. Liebe Geschwister, liebe Freunde, wollen wir heute noch die Augen schließen, dass dieser Gott Abrahams in der Lage ist, ich will es mal modern sagen, Weltgeschichte zu machen? Mitten in der modernsten Welt. Und dass Gott so lange gewartet hat, das Volk Israel wieder zurückzuführen in sein Land, dass er gewartet hat bis heute. Nicht zuletzt deshalb, weil heute die moderne Welt Fähigkeiten besitzt, all die übrigen Verheißungen der alten Bibel in modernster Weise darzustellen, auszuführen, zur Verblüffung von jedermann. Nun muss man die Augen nicht bewusst schließen und das Herz dick machen, um die Dinge nicht sehen zu wollen. Das kann man nämlich auch. Kann man auch. Sind wir Spezialisten. Der Staat Israel heute ist das irdische Zeitzeichen, dass zwei Bibelworte weltgeschichtlich in Erfüllung gegangen sind, denn es steht geschrieben. Erstens, hat man je gehört, dass ein Land an einem Tage wurde oder dass eine Nation an einem Tage geboren wird? Solches wirke ich. Der Gott Israel. Und solches wird ein Land an einem Tage geworden und eine Nation an einem Tage geboren. Und dann gibt es noch ein Bibelwort, das sagt, von dem, was da geschah in Israel, mit Israel und im Lande Israel, dass diese Nation in biblischer Bildersprache ganz klar verständlich als Sohn einer Nacht entstand. So steht es im Propheten Jona. Als Sohn einer Nacht entstand, bitte, könnte es noch genauer erfüllt werden, als in der Tatsache, dass der Staat Israel, der heute existiert, Punkt Mitternacht geboren wurde. Damit hat der Gott Israel ein weltgeschichtliches Datum vor aller Augen abgestempelt. Es lautet 14. Mai 1948, Punkt Mitternacht. Sohn einer Nacht. Eine Nation, ein Tag, in 24 Stunden. Ein Land geworden an einem Tag. Israel. Eretz Israel. Land Israel. Vorerst ist aber dieser Staat Israel noch nicht einmal das, was es war an den Tagen Jesu, ihres Messias. Jesus vergleicht das, was damals war, der für Gott fruchtleere Feigenbaum, der nur Blätter, einen wunderbaren Blätterschmuck, das heißt äußere Formen zeigt, aber keine Frucht da brachte, sagt er, dieser Feigenbaum verdorrt, soll verdorren, er verdorrte buchstäblich damals, und der Staat Juda, Israels damals, verdorrte ebenfalls. Mit der Verwerfung Jesu. Dann sagt er aber, wenn ihr diesen Feigenbaum, der verdorrt ist, dann fallen doch die Blätter ab und dann ist das Holz stark. Wenn ihr einmal sehen werdet, dass es wieder einen Feigenbaum, einen Staat Israel geben wird, auch nur wieder mit Blättern, da ist auch noch keine Frucht für Gott, noch kein Gottesvolk, nur ein Staat mit äußeren Formen, dann wisst ihr von selbst, erstens, dass euer Messias wiederkommen wird, rasch, im Anschluss an das, und dass das Ende nicht der Welt, sondern dieses Zeitalters gekommen ist. Und der Wiederkunft Jesu Christi. Völkerkunde, Staat Israel, Archäologie, Altertumsforschung. Wie steht's mit den Funden dort beim Toten Meer? Schriften, die uns sagen, dass die alten Prophetenschriften der Bibel eben nun einmal buchstäblich richtig sind. Ein Archäologe namens, wie heißt er? Ja. Der stellt Folgendes fest. Er sagt, wir Archäologen sind erstaunt, dass unsere Kollegen Theologen so ungläubig sind, entschuldigt, so ungläubig sind, was wir heute zu sagen hätten, wir Archäologen, nämlich, wir besitzen heute auf ausgegrabenen Tontäfelchen das ganze erste Buch Mose mit jedem Buchstaben, schön der Kapitelreihenfolge nach, besitzen wir heute. Dort ausgegraben, wo die Bibel sagt, im Lande Sinia, zwischen Euphrat und Tigris, in dem Land Abraham und der Väter der Bibel, buchstäblich alles da. Und die übrigen Tontäfelchen, die wir zu Tausenden besitzen heute, geben uns Einblick in die damaligen, in den damaligen Stand der Kultur, der Wissenschaft, der Kunst und so weiter. Und da müssen wir feststellen, dass damals alles nicht etwa primitiver war, sondern in einer Feinheit, einer Hochkultur auf jedem Gebiet, sodass ich heute von einem Astronomen schriftlich die Bemerkung besitze, was die alten Sternkundigen von den Babyloniern bis zu den Maya in Zentralamerika, die besaßen eine auch für unsere heutigen Begriffe unvergleichliche astronomische Wissenschaft. Und dieser Weismann, der sagt, erstens, das erste Buch der Bibel steht auf Tontäfelchen nachweisbar auf unserer Hand. Genau in den Schichten, genau geografisch in der Lage, wie die Bibel es sagt. Bis zu jedem Buchstaben. Zweitens, dass die damalige Generation eine solche frappante Vollkommenheit aufweist und etliche Jahrhunderte vorher aber auch gar nicht. Das heißt auf Deutsch, es gab vor wenigen Jahrtausenden keine Menschheit und auch keinen Affen. Und seit wenigen Jahrtausenden nach dem Zeugnis der Bibel und solcher Archäologie entstand eine Menschheit, die plötzlich da war. Archäologie. Bibel. Moderne Wissenschaft, alte Bibel. Liebe Geschwister, die Sterne sind weiter gerückt. Unser Sternenhimmel am Handgelenk auf, bitte. Wann schließen wir? Es ist jetzt schon 9.15 Uhr. Noch 5 bis 10 Minuten. Danke. Damit zusammenhängend steht unsere ganze Chronologie, die Geschichtsschreibung. Und da ist nun wieder die alte Bibel, die in einer Weise bis in die vordersten Anfänge reicht. Die steht mit der Psychologie. Es gibt ein sehr feines Wort in dem alten Buch, das heißt, auf Unkenntnis der Seele ist nicht gut. Und wer mit den Füßen hastig ist, tritt fehl. Ich hatte dieses Wort gerade gelesen in meiner Bibel und habe wieder da in meinem blöden Herzen gedacht, wie Unkenntnis der Seele und Fehltritte tun, hat das schon miteinander etwas zu tun. Ich habe das beiseite gelegt und habe den Radio angedreht. Dann höre ich einen Vortrag über moderne Psychologie und der sprechende Psychologe war gerade daran zu sagen, währenddem ein Mensch sich im Gesicht sein Mienenspiel oder sonst beherrschen kann und so weiter, kann man an seinem Gang, wenn man den Blick hat dafür, seinen Seelenzustand ablesen in einer Genauigkeit ohne Weise. Also noch einmal, was sagt das alte Buch zu der modernen Psychologie? Auf Unkenntnis der Seele, da sind die Psychologen eingestanden, nicht die moderne Welt, ist nicht gut. Und wer mit den Füßen hastig ist, bringt fehl. Wir müssen, dürfen zum Schluss kommen, leider schon. Derjenige, dem alle Logi und Nomi alles verdankt, Jesus Christus, unser wunderbarer Herr, der hat das Wort ausgesprochen, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, erstens, ich will euch erquicken und zweitens, ich will euch Ruhe geben für eure Seele. Das ist Psychologie. Ich will euch Ruhe geben für eure Seele. Liebe Geschwister, wenn meine Seele in diese unverlierbare Gottesruhe eingetaucht ist, da zur Ruhe gekommen ist, brauche ich dann noch hastige Schritte zu tun? Wenn aber meine Seele in Unruhe ist, kann ich leicht auf jedem Gebiet Fehltritte tun. Moderne Welt, Wissenschaft. Wir brauchen nur noch das Wort. Es geht ja immer ungeheuerlicherweise weiter und tiefer. Tiefenpsychologie. Die Bibel kennt Tiefen der Gottheit. Tiefen der Gottheit. Und diese will das alte Buch offenbaren. Menschen, die nach Gott schreien, um in vollkommenster Weise zur Ruhe zu kommen. nach Geist, Seele und Leib. Ich muss noch etwas sagen. Wir würden sonst sagen, ja, der Redner hat sich leicht gemacht. Der hat ja die Hauptsache vergessen. Heute sind wir bald auf dem Mond angelangt. Morgen auf der Venus, übermorgen auf der Mars und so weiter. Was sagt die Bibel dazu? Als Architekt sehe ich immer mehr in die Höhe. Unsere Hochhäuser, die wie Pilze aus der Erde wachsen und gen Himmel streben. Ihr habt sicher auch schon den Turm vom Berliner Architekten gesehen, 1250 Meter hoch, nicht? Also vor allem die Schweizer Alpen. Alles Wohnstöcke, Gebäude, alles wunderbar drin. Eine Stadt in einem Turm. Wer würde da nicht an das 10. Blatt der Bibel erinnert, wo von einem Turm die Rede ist? Da gedachten die Menschen in ihrer Grundkonzeption, wir sind da auf der Erde gar nicht verpflichtet. Wir haben die Fähigkeit, mit den Kombinationen der Erfindungsmöglichkeiten, die in uns stecken, einen Turm zu bauen, dessen Hort in den Himmel ist. Wann wurde dieses Programm gefasst? Auf den ersten Blättern des alten Buches. Wie steht es heute? Die Erde ist uns zu wenig. Wir schrauben uns in den Himmel hinauf. Wir uns. Und gehen in die tiefsten, tauchen in die tiefsten Tiefen hinab. Dabei ist ein Mensch schon einmal als einziger in die tiefsten Tiefen der Erde hinabgestiegen, wo alle Toten sind. Und der lebendige Gott hat diesen einen, Jesus Christus, aus den tiefsten Tiefen des Todes und der Verdammnis herausgerufen und wieder auf die Erdoberfläche zurückgebracht und von der Erde aus durch alle Himmel hindurch hinaufgezogen, über alle Himmel zu sich selbst, zum unendlichen Gott zurück. Steht alles in dem alten Buch. Dass der Mensch von der Erde in den Himmel, wenn möglich noch über den Himmel hinaufsteigen möchte, hat ursprünglich der Schöpfer in sein Herz gelegt. Denn der Schöpfer möchte alle seine Geschöpfe aus der Vergänglichkeit der Schöpfung hineinnehmen in die Unvergänglichkeit seines Vaters. Das aber, damit schließe ich jetzt, nur noch mit dem Hinweis, dass es die Bibel ist, die diese Dinge bezeugt. Das aber, dieser Gott, der Menschheit, die sie heute ohne ihn lebt, im großen Ganzen. Alles das steht dort beim Turmbau zu Babel. Wenn Gott dort nicht dazwischen gefahren wäre, steht geschrieben. Denn wenn ich nicht dazu sehe, dazwischen komme, werden sie das, was sie zu tun ersinnen, in der Lage sind, wird ihnen nicht verwehrt werden, auszuführen. So, jetzt haben wir aus dem alten Buch die Antwort voraus, ob das, was der Mensch zu ersinnen in der Lage ist, punkto Raumfahrt und Atomforschung, was es ist, was der Mensch zu ersinnen in der Lage ist, denken kann, als Möglichkeit ersinnen kann, lässt ihm Gott gelingen. Auf dass die Gottlosigkeit, dann die Selbstüberhebung der Menschheit, ein Maß erreiche, das nicht mehr zu übertreffen ist. Aber das ist nicht das Letzte, sondern das ist nur die ein für allemalige Art unseres Gottes, der nun einmal seine Geschöpfe so ehrt, dass er ihnen ihren eigenen Willen so lange lässt, bis zu dem Augenblick, wo keine Schöpfung mehr da wäre, und dann greift er ein. Und zwar den furchtbaren Dingen, die wir ahnen, kommen, sehen, entsprechen göttlich umso wunderbarer. Er ist der Gott des Friedens, der Vater der Barmherzigkeit, der seine Schöpfung so sehr liebt, auch heute, ohne Ende, dass er seinen einzigen geliebten Gottessohn seiner Menschheit so sehr geschenkt hat, dass der Betreffende, damals Mensch Jesus Christus, als Gottessohn auf die Erde gekommen ist. Von Gott jetzt erhöht mit Vollmacht über alle Himmel und die Erde. Dass Gott sagt, der, den ich jetzt eingesetzt habe, als Herrscher über mein All, ist der, ist mein Sohn, aber der in seiner Demut des Herzens es sich gefallen ließ, ein Mensch wie wir zu werden, und nun hat Gott ihm, diesen Menschen, Sohn Jesus Christus, über alles Werk seiner Hände schon gesetzt. Wir sehen es noch nicht, im Glauben aber wissen wir es. Er ist der erste Mensch, der wirklich schon alles Werk der Hände Gottes unter seinen Füßen hat. Herrscht über das All. Der Staat Israel ist das Signal, dass alles, was er in seinem Wort verheißen hat, sehr rasch erfüllt werden wird. Und es ist gut, liebe Geschwister, wenn wir beachten, es gibt nichts Modernes, das nicht in der Schrift darstellt. Daniel, der Prophet, muss sagen, dass ein Mensch kommt, der sich erheben wird bis in die Himmel, bis zu den Sternen und von dort her als Triumph, Trophäen, Siegeszeichen auf die Erde zurückbringen wird, um dann zu behaupten, er sei Gott. Die Schrift, die Bibel nennt diesen den Antichrist. Er sei Gott. Und wenn es soweit ist, ist die Not am größten und dann ist die Wiederkunft Christi am nächsten.